Barbara. They're coming for you.
Hallo ihr Lieben, eine kleine Sache vorweg. Mein Mikrofon hat sich leider während der Aufnahme zu dieser Episode so circa bei der Hälfte verabschiedet, worauf ich dann ein minderwertigeres Mikrofon benutzen musste, was darin resultiert, dass die Qualität sich so ein bisschen nach unten verschiebt. Lasst euch davon nicht irritieren, ich denke, das kann man immer noch sehr gut hören und glaube, das ist eine ganz gute Episode geworden. Und ja, das wollte ich vorhin einmal kurz erwähnen, bevor ihr euch wundert und verwirrt seid. Also viel Spaß mit der Episode und bis dann.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 45 von Devils and Demons. Ich bin der Chris, an meiner Seite ist natürlich Pascal. Hallo Pascal.
Hallo Chris.
Wie geht's dir?
Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich vielleicht bald erkälte, aber ich hoffe, das ist nicht so und mir geht's gut. Alles im grünen Bereich. Und bei dir?
Mir geht's tatsächlich auch ziemlich gut. Ich habe gestern Geburtstag gehabt. Vielen Dank.
Alles Gute. Nachträglich auch nochmal jetzt Audio, nicht audiovisuell, aber ne, alles Gute.
Und hatte ein paar Tage Urlaub davor, die jetzt nicht ganz so entspannt waren, weil sie hauptsächlich irgendwie mit Podcast-Vorbereitung verbunden waren. Aber irgendwie, ich weiß jetzt nicht darauf, hast du mich darauf gebracht oder wie bin ich darauf gekommen? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich total Bock und ich weiß auch gar nicht warum. Also warum ich darauf Bock haben sollte, aber total Bock auf Final Destination, auf die komplette Reihe gehabt. Und habe sofort quasi schon unsere Episode über dieses Franchise komplett im Kopf schon abgespult und wollte dann mir Teil 2 bis 5 bestellen, weil Teil 1 habe ich am Regal und dachte so, hab so gedacht, guck, bei Amazon, oh, sind gerade 3 von den Filmen, sind gerade in der 4 für 30 Aktion oder irgendwie so mit bei, also das ist gerade mal 7 Euro oder 7,50 Euro kostet einen Teil davon. Und hab schon bestellt gehabt und dann dachte ich so, okay, vorm Schlafen gehen guckst du mir nochmal ins Regal und ziehst mir schon mal Final Destination raus, den ersten. Und da war er aber nicht. Und ich musste feststellen, anhand meines Rebuy-Verlaufs, dass ich den mal verkauft habe. Mittlerweile ist alles noch halb so dramatisch. Ich hätte jetzt kein Problem damit, den irgendwie neu zu kaufen für 10 Euro oder so, wäre überhaupt kein Ding. Das Problem ist, dass diese Blu-ray mittlerweile out of print ist, schon seit über einem Jahr. Und nur noch für so knapp um die 50 Euro erhältlich ist.
Wow. Weißt du noch, was du dafür bekommen hast?
7 Euro, glaube ich, oder so.
Ah.
Und dann war ich sehr traurig über diese ganze Angelegenheit. Jetzt muss ich mir irgendwie aus England die importieren für 3 Euro oder so. Da gibt es noch die englische Blu-ray, ist nicht ganz so teuer.
Okay.
Aber wiederum Glück im Unglück. Dann war ich gestern Abend, dann habe ich erstmal storniert die Bestellung mit den 3 für 40 und war erstmal sauer und wollte es aber gestern Abend dann wieder bestellen und dann war die Aktion aber schon zu Ende und dann hatte ich irgendwie auf Twitter gefragt, wir hatten die Filme und wollte ich dann abziehen, denn ich wusste, dass Final Destination out of print ist, hat sich aber keiner gemeldet und dann just um 0 Uhr ist eine kurzfristige Aktion gestartet bei Amazon, wo man eine 3 für 15 Aktion, wo alle Teile außer der erste mit drin waren. Also das heißt, ich habe jetzt jeden Teil für 5 Euro gekriegt. Jetzt muss ich halt nur noch Teil 1 besorgen und dann steht unsere Episode irgendwann im Laufe dieses Jahres nichts mehr entgegen.
Fabelhaft. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, weshalb du den verkauft hast. Das passt jetzt eigentlich so gar nicht in mein Chris-Muster.
Weiß ich nicht. Da hätte ich nicht gedacht, dass wir mal einen Podcast darüber machen könnten.
Okay.
Weil ich finde die Serie eigentlich gar nicht so cool. Also sie ist irgendwie lustig, unterhaltsam, so Saw-mäßig unterhaltsam. Mhm. Aber richtig gut finde ich die gar nicht. Aber ich habe mal Bock, die wieder zu gucken. Worauf ich tatsächlich auch richtig Bock hatte, war natürlich die Vorbereitung auf unsere heutige Episode. Nachdem wir in der letzten Woche vielleicht sollten wir es an dieser Stelle nochmal sagen, genau, weil wir letzte Woche mit der Sandra über die Fliege geredet haben, euer Feedback dafür großartig. Also ich glaube, wir haben da den kommenden Shootingstar der Podcast-Szene bei uns entdeckt, sozusagen im Format. Also ihr wart ja alle sehr begeistert von ihr, von uns hoffentlich auch, wenigstens ein bisschen. Sie war da auch sehr glücklich drüber, dass ihr das so positiv, auch was Feedback angeht, aufgenommen habt. Und da haben wir uns gedacht, hauen wir heute gleich direkt den nächsten Klassiker raus. Und zwar reden wir heute über Brian De Palmas Stephen King-Adaption Carrie aus dem Jahre 1976. Bevor wir genau auf den Film eingehen, vielleicht zum Einstieg das übliche, Pascal, worum geht's in Carrie?
Carrie White ist an ihrer Highschool, Bates High, eine Außenseiterin und ein Mauerblümchen. Aufgrund mangelnder Aufklärung seitens ihrer sehr streng religiösen Mutter reagiert sie panisch, als sie in der Mädchenumkleide ihre erste Periode erfährt. Die anderen Mädchen machen sich über sie lustig und demütigen Carrie zugrunde. In dieser Extremsituation entdeckt das schockierte Mädchen, dass sie telekinetische Fähigkeiten besitzt und zerstört nur mit Gedankenkräften die Deckenlampe. Aufgrund der Demütigung, die ihre Mitschülerin Carrie erfahren haben lassen, verdonnert Trainerin Miss Collins die anderen Mädchen zum Sport nachsitzen. Während die Schülerin Sue sich für ihr Verhalten schämt und ihren Freund Tommy überredet, Carrie zum Schulball einzuladen, schmiedet ihre Freundin Chris zusammen mit ihrem Freund Billy einen grausamen Plan, um es Carrie ein für alle Mal heimzuzahlen.
Ja, Carrie ist tatsächlich der erste Roman gewesen, den Stephen King geschrieben hat. Oder war es eine Kurzgeschichte? Das weißt du,
ist ein Roman.
Ist ein Roman, ne? Genau.
300 und Seiten.
Sein erster Roman und auch die Verfilmung, auch überhaupt die erste Adaption von einem seiner Geschichten. Kann man ja sagen, wenn du heute irgendwie was hast, das merken wir aktuell auch immer wieder, wenn da was rauskommt, da reicht schon der Name Stephen King aus. Das reicht fürs Marketing, ist sowas immer perfekt. Das ist teilweise wichtiger als ein Name von einem Regisseur oder von einem Hauptdarsteller. Ja. Aber damals, 1976 oder als der gedreht wurde, ein Jahr vorher, war natürlich noch nicht da, so großartig mit zu bewerben. Also Carrie war natürlich schon ein Erfolg, aber ich glaube, der richtige Durchbruch kam dann auch erst so ein bisschen durch die Verfilmung.
Ja, Carrie war auch ein Sleeper-Hit sozusagen, also auch das Buch. Das hat sich ja nicht von Anfang an verkauft.
Genau. Und, ja, später erst, ne?
Genau, und er hat auch jetzt für die Filmrechte sage und schreibe $2,500 bekommen. Also, ja, das war noch zu einer Zeit. Ja, gut, aber auch mit Inflation ist das jetzt, also nichts, was man heute für King-Rechte bezahlen müsste.
Ich wollte gerade sagen, da kann John Carpenter mit seinen $10,000 für Halloween eigentlich zufrieden sein.
Ja, das irgendwie schon.
Ja, wie gesagt, und damals konnte man halt noch nicht so großartig damit werben, deswegen war das auch so überraschend, dass eben der Film auch so ein riesiger Erfolg wurde, was aber vermutlich auch so ein bisschen an Regisseur lag, an Brian De Palma, der zwar vorher auch schon einige Filme gedreht hat, auch gute Filme Sachen gemacht hat, aber Carrie war auch sein kommerzieller Durchbruch und er hat dem Film schon so seinen, das werden wir später noch ein bisschen genauer besprechen, seinen, wie sagt man, seine Trademarks, so ein bisschen, seine Stempel aufgesetzt und der gehört ja eigentlich auch zu ein bisschen so zu diesem New Hollywood Kino aus den 70er Jahren, wie wir das auch von Martin Scorsese kennen oder von Francis Ford Coppola. Aber De Palma ist jemand, der eher seine Inspiration immer so beim europäischen Arthouse Kino gesucht hat, wo viel mit Kameraästhetik gearbeitet wird, mit Körpern, mit Blicken und sowas. Und da hat er seinen Kollegen halt schon ein bisschen was voraus, würde ich nicht sagen, weil die waren ja dann letztendlich ja nicht weniger erfolgreich, eher noch erfolgreicher als De Palma. Also Scorsese und Coppola zum Beispiel oder Spielberg ja auch dann. Aber man sieht halt den Unterschied, während die sich halt mehr so vom amerikanischen klassischen Kino oder so inspirieren lassen haben, ist sein Blick eher auf Europa gewandt. Und ich meine, De Palma ist hier, das ist ein Horrorfilm und wir haben hier wirklich einen Star-Regisseur dabei. Ich meine, der hat Scarface gemacht, der hat Mission Impossible gemacht, Untouchables und viele Genre-Hits. Und das ist schon was Besonderes, wenn so jemand auf dem Regieposten von so einem Horrorfilm sitzt. Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass Scorsese mal einen Horrorfilm gemacht hat zum Beispiel. das auf jeden Fall. Ja, wen haben wir denn an der Besetzung, Pascal? Da kann man ja, sag ich mal, zumindest in der Retrospektive auch sagen, da sind schon ein paar bekannte Gesichter dabei, ne?
Ja, definitiv. Ich würde mal jetzt einfach so frech behaupten, die bekannteste Besetzung, beziehungsweise der bekannteste Schauspieler unter denen ist jetzt John Travolta, einfach im Nachhinein, weil der wahrscheinlich heute noch am präsentesten ist, oder zumindest in den letzten 10 bis 15 Jahren, sag ich mal. Spielt jetzt hier halt die etwas kleinere Rolle des Billy, das ist der aus der Inhaltsangabe erwähnte Freund von Chris. Also ein bisschen so ein Douchebag-Jockey und ja, Carrie wird gespielt von Sissy Spacek mit ihrer Mutter Piper Laurie. Dann haben wir noch Amy Irving, das ist auch ganz interessant, die ja mit Spielberg verheiratet gewesen ist, ich glaube 4 Jahre. Und wenn man jetzt den Geschichten glauben bzw. trauen mag, dann war es wohl so, dass De Palma des Öfteren Spielberg einfach mal so zum Set eingeladen hat, im Sinne von, hier sind so viele hübsche junge Mädchen, komm doch mal rüber, ist ganz cool hier. Und der hat dann wohl, wurde zumindest mal irgendwann von einer der Schauspielerinnen erzählt, versucht er quasi jedes Mädchen auszuführen oder mal zum Date einzuladen. Und nur bei Amy Irving soll es wohl geklappt haben. Naja, so ein kleiner Trivia-Gossip-Fun-Fact, aber jetzt ohne Gewähr, ob der so stimmt. Ja, dann haben
Hast du eine Darstellerin wiedererkannt aus unserem Halloween-Podcast?
Oh, das ist jetzt so eine gemeine Fangfrage, Chris. Das ist
eine gemeine Fangfrage, ne? Aus dem ersten Halloween.
Ah, du Das ist fies.
Okay, ich lese auf. Also PG Souls spielt hier tatsächlich mit. Das ist die, die quasi in Halloween 1 überrascht wird von Michael Myers, als er das Laken und die Brille trägt, um das Bier zu holen sozusagen.
Ach, als sie im Bett liegt, ja.
Genau, und hier ist es eine von den Bullies, sag ich
ja,
mal.
Ja, genau.
Die Freundin da von Chris, die andere Blondine da.
Ja, mit der Cappy immer, ne?
Genau.
Deswegen, okay, ja, okay. Dann, ja, stimmt.
War sogar noch vor Halloween, siehst du?
Mhm. Ja, stimmt. Aber es ist auch, ich meine, wir können jetzt schon drauf eingehen, was ganz interessant ist, ist halt, ich habe es ja schon in der Inhaltsangabe erwähnt, ein Highschool-Film. Und wenn man sich jetzt mal, also es ist halt wieder ein Film, wo die Menschen alle viel zu alt sind, um zur Highschool zu gehen. Also so, ich glaube, der Schnitt der Mädchen, die hier mitspielen, liegt so bei 25 zur Drehzeit. Und die Lehrerin Miss Collins wird gespielt von Betty Buckley, die zur Drehzeit 2 Jahre älter war als die Schauspielerin von Carrie. Jetzt mache ich schon den Fehler. Ja. Sissy Spacek.
Siehst du, es wäre ein guter Metagag gewesen.
Ja, nicht wahr? Das ich auch gerade. Ja, leider. ja, genau, das ist eigentlich, ist ja, können wir später nochmal drauf eingehen, aber wenn wir gerade im Cast sind, ist es schon mal, finde ich, erwähnenswert, dass die, ja, alle alterstechnisch nicht so weit auseinander sind, ob jetzt Lehrer oder Schüler.
Hat auf jeden Fall, also Sissy Spacek, ich habe sie gerade Badlands zum ersten Mal geguckt von Terrence Malick vor ein paar Wochen, oder ja, ich glaube im Januar war das, und da spielt sie ja auch die Hauptrolle, und ich muss sagen, sie ist natürlich jetzt kein so dieses gängige Hollywood-Schema, und das ist auch gut so, aber ich finde, sie hat eine sehr interessante Ausstrahlung und so einfach, sie ist halt ein Typ, ne? Das ist so, ja. Das, wo du behältst sie in Erinnerung einfach, selbst wenn sie jetzt nur diesen einen Film gemacht hätte und nicht noch ein paar andere Sachen dahinterher. JFK hat sie zum Beispiel gemacht, oder was noch etwas aktueller war The Help. Aber du behältst einfach dieses Gesicht in Erinnerung. Jetzt, egal, ob du sie jetzt attraktiv findest oder nicht, ist ja eine völlige Geschmackssache dann, aber, also subjektiv, aber du, das ist ein Typ und den behältst du im Kopf einfach so, ne?
Ja.
Und das ist ja gerade für so eine Filme perfekt eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, Entschuldigung. Das ist ja, ja, perfekt. Und was ja auch viele Horrorfilme oft vermissen lassen, dass halt dann die Protagonistin jetzt, ja, quasi nicht so, weder schauspielerisch noch durch Ausstrahlung noch einfach durch, ja, Art und Weise, wie der Mensch aussieht, halt heraussticht oder sich da so ein bisschen abhebt vom Rest des Casts. Aber hier definitiv der Fall und finde ich auch super gecastet.
Wir haben auch viele Leute dabei, die schon irgendwie auch immer zu dem Stammpersonal von Brian De Palma dazugehören. Also zum Beispiel auch bei den Schauspielern, Nancy Allen zum Beispiel, hat auch bei Blowout und Dress to Kill mitgespielt. Die ist relativ häufig in De Palma-Filmen zu sehen, aber auch die anderen Leute, die beteiligt waren, da vielleicht mal zum Beispiel der Editor Paul Hirsch, der hat jetzt so eine Sachen gemacht wie halt Mission Impossible, auch mit De Palma zusammen, aber auch bekannte Filme, Star Wars zum Beispiel, den ersten, hat er geschnitten, oder Ferris macht Blau. Und der ist halt auch bis heute noch aktiv. Der hat zum Beispiel ja jetzt nicht ganz so gute Filme gemacht, jetzt den Tom Cruise, die Mumie und den Warcraft-Film. Aber zumindest die ersteren Sachen, die ich genannt habe, die sind ja ziemlich gut. Aber vor allem, was mir hier, da können wir vielleicht direkt mal schon so ein bisschen drauf eingehen, weil es auch eine Sache ist, die mir an Carrie sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, ist der Score, also die Musik von Pino Donaggio, der halt auch Hofkomponist ist letztendlich für De Palma, aber halt auch so italienische Gialli die Musik komponiert hat, oder auch für Tinto Brass Erotikfilme und so weiter. Aber ich finde, die Musik hier ist bei Carrie ein ganz elementarer Teil, der dazu führt, dass mir der Film so gut gefällt, wie er mir gefällt, finde ich. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, da gibt es so zum Beispiel ein Musikstück zwischen, das ist immer dann, taucht es, glaube ich, auf, wenn Carrie und ihre Mutter eine Szene zusammen teilen. Das ist so ein ganz fantastisches Musikstück bei, da habe ich mich sofort drin verliebt. Ist mir damals gar nicht aufgefallen, als ich den das erste Mal gesehen habe, aber jetzt im Zuge des Podcasts, fantastisch, muss ich sagen.
Ist aber auch verhältnismäßig subtil und halt auch immer dann in die Szenen eingeflochten, die einen sowieso eher bannen sollen, beziehungsweise die so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erfordern. Deswegen, ja, ist es halt dann...
Wobei es auch so ein paar TKKG-Musikstücke gibt, muss ich sagen.
Ja, das ist das eine. Es gibt halt eine ganz, ganz fürchterliche Szene, ja, wo sie sich dann halt versuchen, da ihre Tuxedos anzuziehen. Oder halt dann, und das ist ganz, ganz seltsam. Ich weiß gar nicht, warum die drin gelandet ist. Da ist halt so ein ganz, ganz ekliger 70er-Jahre Synthi-Track drauf, der halt nicht mal gut klingt, der einfach nur nervt. Und dann ist irgendwann zwischendurch noch die Szene so dumm angespeedet. Naja.
Klingt wie Stockfoot-Musik irgendwie so.
Ja, ja. Das war ganz schräg. Ich weiß nicht, da wollte er, glaube ich, irgendwie mit der Stimmung brechen. Naja, gut.
Ist ihm gelungen.
Ja, definitiv. Hätte man auch rausschneiden können.
Ja, dass De Palma auch ein großer Fan von Hitchcock ist, darum hat er nie ein Geheimnis gemacht und man sieht es hier auch an Carrie hervorragend, dass er da immer so die eine oder andere, ja fast weniger subtile Andeutung macht, würde ich fast sagen, so allein die Öffnungsszene, über die wir ja gleich auch noch ein bisschen genauer reden, diese Duschszene ist halt total vom Psycho und das ist dann auch noch die Schule Bates High School heißt, also da, das sind schon so ein paar Sachen, die er da einfließen lässt in diesen Film. Ja, das sind Sachen, die stören dann natürlich nicht, aber ich finde es jetzt auch nicht ganz so subtil.
Ja, das stimmt. Ja, was auch ganz witzig ist, finde ich, dass halt auch viele Schauspielerinnen, die jetzt halt nicht, also die Bullies gespielt haben, beziehungsweise ja, die anderen Kids, halt während des Drehs, und das finde ich passt auch ganz gut zum Film, so lange gar nicht verstanden haben, dass das halt ein Horrorfilm sein soll und immer dachten, das ist mehr so eine dunkle Komödie. Und teilweise auch erst dann im, also beim Final Cut dann mitbekommen haben, wie ernst der Film oder wie, ja, was da alles halt mehr transportiert als halt so ein paar lustige Momente. Und das finde ich ganz interessant. Irgendwie passt das auch ganz gut, weil der Film halt ja auch so vom Aufbau recht lange verhältnismäßig offen lassen kann, worauf das alles hinausläuft, wenn man jetzt halt das nicht schon weiß oder das Buch gelesen hat. Ja, kannst du dir das vorstellen, dass das irgendwie, oder weißt du noch, als du 15 Jahren den Film zum ersten Mal gesehen hast, was dir war bewusst, dass das ein Horrorfilm wird? Oder ist das natürlich eine blöde Frage, weil lange her, aber.
Ich sag mal so, ich meine Erinnerung daran ist, dass ich mich an viele Sachen nicht erinnern kann, zum Beispiel an den kompletten Anfang nicht. Und eher so an dem Mittelteil, die Streitereien von Carrie und ihrer Mutter. Und ja, es ist schwierig. Also ich hatte jetzt auch ein bisschen in meinen Horrorlexika ein bisschen recherchiert und teilweise wird der Film auch nicht überall als Horrorfilm gelistet tatsächlich. Also da sind so ein paar Sachen, da wird der Film dann einfach ausgelassen, obwohl er in den anderen Büchern definitiv immer vertreten sein muss. Aber ja, das weiß ich nicht. Also ich finde auch, das ist, also ein reiner Horrorfilm ist es auf jeden Fall nicht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, so als wenn sie jetzt, nehmen wir mal an, sie hätten den Film jetzt chronologisch gedreht, gehen wir einfach mal davon aus, dann kann ich mir durchaus vorstellen, na gut, die Schauspieler kriegen ja ein Drehbuch dafür, aber ja, also doch, ich kann es irgendwie verstehen, ich glaube schon.
Ja, denke ich auch. Was ich gerade noch mal zum Casting einwerfen wollte, habe ich jetzt auch erst durch die Recherche erfahren, dass das Casting ja wohl auch so ein bisschen, fast ein bisschen ähnlich wie jetzt bei The Fly, dass hier die SpaceX auch wohl nur gecastet wurde oder nur überhaupt empfohlen wurde durch ihren damaligen Freund oder Mann, Jack Fisk, der auch beim Film beziehungsweise damit ein paar Mal gearbeitet hat. Ja, also auch nochmal ein glücklicher Casting-Zufall beziehungsweise, ja, glückliche Wendung des Schicksals. Ja, was auch noch interessant ist, um mal meinen kleinen Trivia-Blog abzuschließen, dass halt viele von den Schauspielerinnen auch, war interessant ist relativ, aber der Film hat ja sehr viele Nacktszenen, was man auch sehr am Anfang mitbekommt. Ich weiß noch, als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, okay.
Und vor allem, man also ist jetzt, überrascht. Das ja. War das, was ich eben meinte, so, ich konnte mich überhaupt nicht daran erinnern. So, ich dachte so, okay, ja, eine Funkszene können wir gleich noch ein bisschen machen und sagen, okay, die sind da ein bisschen nackt, aber ich konnte mich überhaupt nicht daran erinnern, dass Sissy Spacek auch nackt frontal da zu sehen ist. War auch da auch so, ich dachte so,
Ja, aber auch immer so halt, ne, also jetzt nicht in nie in einem erotischen Kontext, sondern immer so nebenläufig, wie halt, man filmt ja, halt Frauen unter noch. Ja, okay, gut. Aber ich sag mal jetzt, wir filmen Frauen unter der Dusche, wie sie duschen halt so. Und da sind sie halt nackt. In dem Kontext meine ich. Und ja, da waren halt auch viele Schauspielerinnen sehr peinlich berührt und haben sich dann erst durch das Footage von den Szenen mit SpaceX, wo man halt schon gesehen hat, wie sie das Schauspieler dann überzeugen lassen, dass das ja alles wohl vollkommen, also für die dann war es dann mehr in Ordnung, als sie das gesehen haben.
Ja, dann können wir eigentlich direkt auch damit beginnen, wenn wir eh schon
passt ganz gut
hingeleitet sind. Also wir sehen am Anfang des Films klar die Credits und wir sehen so ein Volleyballspiel. Es ist auch relativ schnell klar, dass es ein Schulsport-Volleyballspiel ist. Und auch relativ zügig geht der Film schon darauf ein, dass wir hier eine Figur haben. Wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es unsere Hauptfigur ist, aber spätestens als der Name fällt und wir wissen, aha, der Film heißt ja auch Carrie, wird natürlich auch auf dem letzten klar, okay, das wird unsere Hauptfigur sein. Und diese Carrie wird auch direkt so beleidigt auf dem Spielfeld, weil sie da irgendeinen Spielzug da ein bisschen verkackt hat und da gehen die Mitschülerinnen gleich drauf ein, sind sauer auf sie und dann kommt halt eben schon diese Szene, die du meinst, diese ganze Opener dort in der Umkleidekabine, der natürlich, ja, es gibt da so ein, schon ein paar Begriffe für Male Gaze zum Beispiel. Das ist halt so dieses, ja, ich kann es jetzt schwer in eigene Worte fassen, aber vielleicht einfach mal diese Begrifflichkeit googeln, dass halt das schon irgendwie so aus so einer gewissen männlichen Perspektive dort alles dargestellt ist, wie man sich das vorstellt in der Frauenumkleidekabine. Da geht die Kamera in Zeitlupe, das wird so vollkommen ekstatisch gefilmt. Du siehst die jungen Mädchen dort, deswegen haben sie übrigens wahrscheinlich auch die älteren Schauspielerinnen genommen, weil, ne, Nacktheit und so, und du siehst halt die Mädchen da nackt durch die Kabine flitzen in Zeitlupe, und du siehst viel nackte Haut, du siehst dann später, wie sich Carrie wäscht und in Zeitlupe, wie sie quasi ihre Brüste berührt, und auch so, wie denn die Kamera so zwischen ihre Beine geht, so von der Seite, ja. Und du siehst halt, es ist halt erstmal nichts Ungewöhnliches, aber dann siehst du halt so, wie an ihrem Oberschenkel so Schaum langsam nach unten läuft, und es ist alles schon sehr, hat einen arg sexuellen, was heißt, ein Unterton ist es ja gar nicht, hat einfach einen sehr sexuellen Ton an der Seite, und das ist, wirkt schon so, als hätte De Palma da eine sehr große Leidenschaft für gehegt, das auch so darzustellen. Mhm. Dazu diese klassische Orchester-Score, der dazu läuft. Also das ist schon, ja, ich will nicht sagen, es hat eine gewisse Soft-Porno-Ästhetik, muss man einfach sagen, das ist schon sehr sleazy, was da zu sehen ist.
Stimmt, aber meiner Meinung nach passt dann perfekt, um halt mit dem, was dann passiert, quasi so zu brechen. Also dadurch, dass die Stimmung wird dann halt so kippt, komplett um 180 Grad. Das finde ich ganz schön.
Ja, genau, das stimmt. Das ist dann eigentlich letztendlich, könnte man meinen, er hat diese Szene genau deswegen so auch aufgebaut, weil der Zuschauer dann nicht damit rechnet, dass aus dem Schaum, der dort an ihrem Oberschenkel runterläuft, plötzlich sozusagen Blut wird, und quasi unsere Hauptfigur Carrie quasi ihre erste Blutung, ihre erste Menstruation bekommt, und sie ist halt in einem Alter, wo das doch relativ spät ist, wo das zum ersten Mal auftritt, und sie kannte es nicht, wir wissen noch nicht, warum nicht, aber sie wusste nicht, dass es eine Menstruation ist. Sie dachte, sie hat sich irgendwo verletzt oder hat innere Blutungen oder sowas, und tickt dann auch völlig aus, rennt zu ihrer Mitschülerin und ruft laut um Hilfe und beschmiert die mit ihrem Blut und so weiter. Und die Mitschülerin stellen fest, ja, okay, Carrie, du hast gerade deine erste Blutung. Und aber anstatt dort, das war auch klar, dass das nicht passieren wird, anstatt dort irgendwie sensibel mit umzugehen, führen sie ihre Demütigung vom Sportplatz quasi fort und bewerfen sie mit Handtüchern, mit Tampons, und das ist schon drastisch mit anzugucken, finde ich. Also da hat man auch sofort dieses Mitleid zum ersten Mal so richtig mit Carrie, obwohl wir ja noch gar nicht wissen, was sie eigentlich für eine Person ist oder wie sie so drauf ist, aber man bekommt sofort Mitleid, wie sie dort nackt zusammengekauert in der Ecke dieser Dusche ist, und auch die Lehrerin, die dann zur Hilfe kommt, klar, die weiß auch nicht, dass Carrie nicht weiß, was eine Menstruation ist, aber sie reagiert auch erstmal nicht besonders sensibel, und dann kommt halt dieser erste psychische Moment halt zu Geld, wo sie halt die Glühbirne an der Decke auch zum Platzen bringt, wo man dann schon weiß, okay, das geht jetzt hier wahrscheinlich so in eine fantastische Richtung. Mhm. Und ja, also ich finde die ganze Opening-Sequenz sehr beeindruckend. Sowohl wie sie gefilmt ist, so mit diesen Zeitlupen und so, als auch inhaltlich steckt sie eigentlich tonal schon ziemlich viel ab, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir gefallen hat, aber ich war da sehr beeindruckt.
Ja, definitiv, das ist sehr stark, und man merkt, also unabhängig davon, ob man früh merkt, dass es ein Horrorfilm sein soll, wenn man sich vorher schon wusste, merkt man auf jeden Fall, dass der Film nicht versucht, durchgehend angenehm zu sein, weil das ist wirklich eine unangenehme Szene, wie sie dann in der Dusche in der Ecke gekauert auf dem Boden liegt und die Mädchen halt überhaupt, also das ist wirklich auch krass, also das ist, also jetzt Mobbing, das wirklich schon also extrem ist in dem Sinne, ne, dass du halt, du siehst, wenn du jemanden offensichtlich in so einer Situation siehst, dass er halt quasi sich in die letzte Ecke kauert in der Dusche nackt, also quasi auch noch die anderen Mädchen hatten zu dem Zeitpunkt ja schon wieder Klamotten an, dann ist man ja auch, es ist so offensichtlich eine Opferposition, und dann halt in der Gruppe durch diesen Gruppendrang halt immer weiter zu machen und nicht aufzuhören und sie dabei noch diesen Chor anzustimmen irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, was sie singen, aber, oder Plug it in, sagen sie immer. Ja. Also steck es rein, so irgendwie, ne, steck dir irgendwas von diesen ganzen Stoffsachen hier rein, damit du aufhörst, dir alles voll zu bluten. Das ist unfassbar unangenehm, ganz extrem, und ja, also da da sollte bei jedem Menschen auch mit Herz aus Stein Mitleid triggern, und das funktioniert gut und ja, etabliert sehr drastisch, aber auch sehr gekonnt, das, was ja quasi das Grundsetting, und zeigt uns halt zum ersten Mal dann, was sie halt mit ihren telekinetischen Fähigkeiten kann. In dem Sinne, ja, definitiv finde ich auch sehr beeindruckend, sehr gelungener Anfang.
Es ist ja, das Besondere so ein bisschen an dem Film ist, das wird ja auch hier relativ früh gegenübergestellt, ist halt, du hast dort diese Schulmädchen, die dort sind, Carrie mal aus, sondern die anderen, also die dort auch das Mobbing betreiben, das sind halt alles Frauen, die sich so ihrer Sexualität und ihrer Attraktivität bewusst sind. Mhm. Und damit, das kommt ja dann später im Verlauf des Films, zum Beispiel, als dann Tommy überredet wird, dort mit Carrie auszugehen, oder dass Billy mithilft, dort diese letzte entscheidende finale Aktion zu starten. Das wird alles manipuliert von den Frauen in dem Fall, irgendwie durch ihre Sexualität oder Attraktivität ausgelöst, schaffen sie es dort, die Männer gezielt zu manipulieren. Und dann hast du halt Carrie gegenüber, die halt überhaupt kein Bewusstsein für sowas hat, irgendwie für Erotik oder für Sexualität und für irgendwie einen Style oder sowas. Sie ist eigentlich, wenn man so will, ist sie eigentlich fast irgendwie wie so eine, ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie heißen die bei Disney nochmal diese, also ich nenne es jetzt mal das hässliche Entlein ist sie, aber das gibt's ja auch bei Disney. Mhm. Ist das Aschenbrödel? Ich kenne mich nicht aus mit Disney.
Ich weiß es nicht.
Ich glaube, das müsste Aschenbrödel sein, ne?
Also Aschenputtel meinst du, ja. So ja. Ist sie. Genau, irgendwie so, ja.
Ja, ja, sowas in diese Richtung. Und das ist halt so ein Film, und das hat man vorher, glaube ich, auch noch nicht so oft gehabt. Das ist einfach so ein, zumindest im Genrefilm auf jeden Fall nicht, weil das war ja halt, wie gesagt, hier auch vor Halloween noch. Und dass es eben so ein Film ist, der sich halt auch mit Teenie-Problemen auseinandernimmt und auseinandersetzt. Und du siehst halt daran, an der Darstellung dieser ersten Sequenz, dass De Palma, beziehungsweise ja, ich kenne, hast du Carrie gelesen? Frage ich mal erstmal, das ist für mich noch relevant vielleicht erstmal.
Leider nicht.
Ach so,
der fehlt mir noch von King.
Okay, ich weiß halt nicht, inwiefern King diese Probleme ernst nimmt in seinem Buch, aber das, was ich von King gelesen habe, gehe ich davon aus, dass er auch da durchaus seriös dahinter steht. Und das ist halt was wirklich Besonderes, dass sich dieser Film Sorgen macht oder sich mit den Sorgen beschäftigt der Jugendlichen und wie sie quasi dieses Coming of Age, was ja dann später deutlich populärer wurde, das Genre.
Ja.
Und da war Carrie definitiv wegweisend für die nächsten 10 Jahre, weil auch die ganzen Horrorfilme natürlich das alles aufgegriffen haben, dass immer Teenager im Vordergrund stehen, dass die auch Probleme haben im Alltag, in der Schule, in ihrer Sexualität, was auch immer. Und das ist Carrie definitiv wegweisend gewesen.
Ja.
Und das dann halt noch in Verbindung mit Horror sowieso, ne?
Genau. Ja, klar. Das war einfach auch, ne, mein, zu der Zeit nicht häufig gewesen wahrscheinlich, dass man eine Protagonistin halt so in so eine Opfersituation einführt, ne? Und die ist ja dann quasi deine Heldin, in Anführungszeichen.
Richtig. Ja, sie lernen dann kennen, ja, warum Carrie so ist. Der erste Eindruck von Mrs. White, also Carries Mutter, was hat sie für einen Eindruck auf dich gemacht?
Ja, maximal unsympathisch, weil man sieht sie ja das allererste Mal, wie sie an der Tür von der Mutter von Sue klingelt und dann da so ein bisschen, jetzt fehlt mir das Wort, wie sagt man das, wenn man andere Leute von einer Religion überzeugen will oder wie wenn man halt, naja, halt so Zeugen Jehovas spielt.
Dogmatisch.
Ja,
oder
genau.
Indoktrinieren, irgendwie so.
Nee, ich meine, ja, ich habe gerade noch einen anderen, aber ist egal. Auf jeden Fall ist sie halt sehr christlich, sehr religiös und läuft rum, verbreitet das Wort Gottes und / sammelt Spenden, wie auch immer, wird dann halt auch relativ hart abgewiesen. Aber ihr wirklicher, kompletter Charakter offenbart sich dann, als man sie das erste Mal mit Carrie sieht, die dann halt sehr aufgelöst ist und halt auch fragt, so, wieso hast du mir das nicht gesagt, dass, also, wieso hast du mich darauf nicht vorbereitet? Und die Mutter ist da anscheinend so sehr in ihrer religiösen, in ihrem religiösen Dogma gefangen, dass die halt einfach sagt, so, ja, jetzt ist die Sünde ist über dich gekommen, weil nur der Fluch des Blutes geht nur über die Menschen, die gesündigt haben, und wird eingesperrt in so einem Kellerraum, wo sie dann beten muss. Und es ist sehr, sehr, sehr drastisch, also sehr, ja, sehr also ich fand's sehr deprimierend. Also da tat mir Carrie dann halt noch viel mehr leid, weil das ist mal so dieses, man kennt's ja aus vielen anderen Filmen, wo dann halt die Eltern zumindest von dem Kind, das gemobbt wird, aber sehr liebevoll sind, vielleicht das Kind jetzt nicht selbstbewusst erzogen haben und da jetzt auch nicht viel dazu beitragen können, das Leid in der Schule zu vermindern, aber ich find's immer ganz schrecklich zu sehen, wenn du halt mitbekommst, dass die Figuren halt in der Schule oder, ja, in der Schule und zu Hause halt einfach ein schreckliches Leben haben, und das scheint hier offensichtlich der Fall zu sein. Also das fand ich dadurch sehr, sehr, sehr deprimierend.
Ja,
weiß nicht, ob dir das ähnlich ging.
Definitiv, und vor allem bricht es einfach mal runter, das, was du gerade gesagt hast in der Kurzfassung. Carrie wird von ihrer Mutter eingesperrt, weil sie ihre Menstruation bekommen hat.
Ja,
das
genau.
Das ist
Also müsste die Mutter ist halt, also, ja.
Das ist der Grund, warum sie weggesperrt wird. Und ab in dem Moment kannst du dir auch sofort vorstellen, was sie in ihren bisherigen 15 Lebensjahren eventuell schon erlebt hat. Ich meine, wir erfahren ja dann auch so ein bisschen unterschwellig, dass der Vater da die Familie verlassen hat und dass sie seitdem erst so ein bisschen so drauf ist. Obwohl, nee, gar nicht. Nee, sie ist auch vorher schon so ein bisschen so drauf gewesen. Das merkt man ja auch, wie sie erzählt von Carries Geburt.
Und ja, wobei, das ist, finde ich, interessant. Ja, also sie sagt ja, dass sie auch quasi davor schon so eigentlich christlich war und dass das nur so ein Ausrutscher war mit dem Sex mit ihrem Mann dann. Aber da habe ich mich auch gefragt, ob das nicht so ein bisschen auch später dann, ob sie das nicht so diesen Schleier da drüber gelegt hat.
Ja, ne, ihre Erinnerung. Denn ich sehe das nämlich genauso gut, dass du das auch sagst. Ich glaube auch, dass sie das, was sie, wie sie vielleicht vor Carries Geburt war, dass sie das einfach nur damit versucht, irgendwie so ein bisschen zu vertuschen oder sowas, weil man merkt es, da kommen ja später nachher noch ein paar Motive und so zu. Aber ja, also kann man letztendlich, siehst du es auch so, dass es erst durch das Verlassen des Vaters der Familie so zu ihrem religiösen Wahn gekommen ist, dass sie dem so verfallen ist. Und und wegen so einer Banalität wird Carrie eingesperrt und dann weiß man halt, wie sie die Jahre davor schon gelebt haben muss mit ihrer Mutter. Was ich an dieser Stelle noch interessant finde, ist, dass der Film ja komplett eigentlich ein sehr moderner Film ist. Vielleicht gar nicht unbedingt von seiner Machart. De Palma ist da schon auch relativ klassisch unterwegs. Aber alles, was du so siehst, ist ja relativ modern. Die Musik und die jungen Leute, die hippe Sachen machen mit hippen Klamotten, hippen Autos und so weiter.
Ja.
Aber als Kontrast dazu, das Haus der Whites, was halt so völlig fremd und deplatziert wirkt, weil es halt so alt wirkt und fast wie so ein Geister oder wie so ein Hexenhaus, auch von der Innendekoration. Weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Und das finde ich eigentlich auch einen ganz interessanten Kontrast, der da aufgestellt wird. Auch wie gesagt, wieder nicht sonderlich subtil, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was der Film sein will. Aber das fand ich auf jeden Fall interessant.
Ja, da kommt auch so ein Amish-Feeling auf irgendwie, ja, ne? Ja. So als ob sie quasi so mit ihrer Mutter die Amish-People wären in dieser sehr modernen, sehr popkulturgeleiteten Gesellschaft und da halt komplett, und es scheint ja auch sonst niemand Bock auf diese Religion zu haben. Also immer wenn die irgendwie mit anderen Leuten in Verbindung treten oder die Mutter, ist das ja immer so, ach herrje, ja, hier hast du $10, bye. So, das, sie wirkt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr außenseitermäßig.
Ja, die Schülerin, die am Tag zuvor für dieses Bullying, für dieses Mobbing, wie auch immer man es dann bezeichnen möchte, auf jeden Fall für diese, ja, es ist schon eine Art von, was heißt eine Art, es war definitiv auch Gewalt, die sie ja ausgeübt haben, beidseitig, physisch und psychisch, und dafür werden sie bestraft von der Lehrerin, sie müssen jetzt jeden Tag nachsitzen mit Sportunterricht, oder wenn sie da nicht dran teilnehmen, dann dürfen sie nicht bei der Abschlussfeier teilnehmen. Und da steigt natürlich auch so ein bisschen der Frust auf in der Gruppe, besonders bei der, du hast es vorhin schon gesagt, bei der Chris, die da so ein bisschen die Anführerin ist oder so die anführende Peergroup von den anderen Kids, die da sind. Und sie projiziert natürlich all das, das ist halt auch krass, auch gut dargestellt, weil es, glaube ich, auch wirklich so ist, obwohl sie ja eigentlich wissen müsste, dass sie bestraft wird, weil sie eine falsche Handlung begangen hat, projiziert sie das auf Carrie und sagt, sie wird jetzt bestraft und Carrie ist darin schuld und nicht sie selbst an ihrem Handeln. Und sie sieht in Carrie die Verantwortliche. Und das fand ich jetzt interessant, was dann kommt, ist auch, dass die Lehrerin, ne?
Ja.
Was für einen Eindruck hat diese Lehrerin generell im Film auf dich gemacht?
Da habe ich auch lange drüber nachgedacht, muss ich sagen, weil ich finde, es ist so ein bisschen dieses, hat das Herz am rechten Fleck, ist aber schon, also man bekommt später noch mit, dass sie ja wohl früher auch sehr populär war, kauft man ihr auch ab, weil sie auch sehr reizend wirkt oder so sehr, sehr, ja, selbst wie eine populäre Frau, aber nicht so arschlochmäßig, sondern wohl nett, aber sie war früher auch sowas dann wie Prom Queen oder sowas. Mein einziges Problem mehr oder weniger mit ihr habe ich halt, dass sie dann halt doch zweimal, einmal quasi so, um Carrie wachzuschütteln, halt ihr eine Backpfeife gibt, aber dann auch später halt gegen die Chris, die ja zwar eine blöde Figur ist, beziehungsweise man mag sie nicht, aber trotzdem sollte sie als Lehrerin da jetzt nicht einfach so ins Gesicht schlagen, das ist so ein bisschen daneben.
Das ist schon mehr als eine Backpfeife gewesen, was sie
bei das war so, das war ein straighter Schlag ins Gesicht, genau. Ja. Zwar mit der flachen Hand, aber nichtsdestotrotz. Und das hat so ein bisschen angekratzt. Und naja, ansonsten finde ich sie, würde ich sie beschreiben mit so das Herz am rechten Fleck, zum Teil zu naiv, aber auch an so einigen Momenten schon so ein bisschen, also die macht schon, geht schon ein bisschen über das hinaus, was man als Lehrer machen müsste, sag ich mal. Also die nimmt ihre Rolle schon ernst, die versucht schon, sich drum zu kümmern und möchte ja auch eigentlich, dass es Carrie gut geht. Also die hat das ja durchaus erkannt, dass das da was nicht richtig läuft und versucht sie halt durch quasi Bestrafung der anderen zu unterstützen, bemerkt dabei halt aber nicht, dass das natürlich auch gerade bei so Jugendlichen nach hinten losgehen kann, ne? Denn dass die danach halt nicht irgendwie sagen, ach ja, das haben wir falsch gemacht, dafür wurden wir bestraft, sondern dass da sowas rauskommt wie, das haben wir Carrie zu verdanken, wir haben doch nur mit ihr rumgealbert, jetzt zahlen wir es ihr heim. Das bedenkt sie halt nur so zum Teil, leider. Ja. Und wie findest du sie?
Ja, ich sehe es genauso. Ich wollte tatsächlich dann auch wirklich auf diese eher ruppige, handgreifliche Art von der Lehrerin ein bisschen hinaus, was dann halt auch immer so ein bisschen so diese ja, diese Gewalt inmitten der Gesellschaft, also dass da nicht irgendjemand unbedingt ein Mörder nur dazu da ist, Gewalt zu üben, sondern dass halt auch damals das einfach auch mal gang und gäbe war, dass dort irgendwie zu Erziehungsmaßnahmen einfach auch geschlagen wurde. Und hier dann, das wirkt halt arg befremdlich, wenn du es heute siehst, ne? So,
ja.
Okay. Aber das war wahrscheinlich damals so. Aber ich denke, gehe fast sogar so ein bisschen davon aus, dass De Palma das auch so ein bisschen kritisieren will, damit halt dieses Autoritäre dabei. Ja, du hast es erwähnt, die Mitschülerin Sue, die ist dann so ein bisschen, ja, der tut Carrie dann auch so ein bisschen leid und sie denkt dann, reflektiert auch so ein bisschen, was haben wir da eigentlich gemacht und zieht da eigentlich auch die richtigen Schlüsse drauf, kommt dann auf eine, naja, vielleicht nicht die beste Idee der Welt, aber zumindest im Rahmen des Films akzeptieren wir das mal so, dass sie ihren eigenen Freund Tommy dazu überredet, doch mit Carrie zum Abschlussball zu gehen und die Lehrerin, die am Anfang ja auch so ein bisschen nicht weiß, wie sie mit Carrie umgehen soll und die war ja auch am Anfang so ein bisschen sauer über diese panische Reaktion von ihr, auch die möchte Carrie so ein bisschen unter die Arme greifen und die haben dann aber so ein paar andere Vorstellungen halt, wie sie das machen wollen. Die Lehrerin ist ja, glaube ich, nicht so begeistert gewesen von dieser Sache mit Tommy, aber zumindest wollen sie Carrie irgendwie besser aufnehmen sozusagen in diese, ja, ich würde schon fast sagen in die Gesellschaft, weil sie ist definitiv bis dato kein Teil der Gesellschaft.
Genau, ja, die Lehrerin, die sieht das halt schon, beziehungsweise bemerkt das, dass wurde von Carrie darauf aufmerksam gemacht, dass Tommy sie zum Prom eingeladen hat und ahnt halt erstmal einmal nichts Gutes, aber ja, stellt dann auch die beiden zu und Tommy zur Rede. Und ja, die beiden versuchen halt mehr oder weniger erfolgreich, sie davon zu überzeugen, dass sie halt nur Gutes im Schilde führen. Und was, glaube ich, ein Filmfehler ist an dieser Stelle, aber da kannst du mir gerne erzählen, ob du es genauso siehst, ist ja, dass dann parallel dazu Chris und Billy halt diesen, den Streich, den ich jetzt mal noch nicht genau ausschildere, vorbereiten, ja, wo sie ja eigentlich gar nicht wissen dürften, dass sie jetzt beim Prom ist. Außer die tauschen sich untereinander aus, aber das wäre seltsam, weil die ja komplett, also Sue und Tommy möchten sie ja gar nicht demütigen und deswegen wundere ich mich, woher sie das überhaupt weiß.
Stimmt, eigentlich weiß das eigentlich noch keiner, ne?
Nee, das ist, glaube ich, ist glaube ich, nicht ganz richtig, aber deswegen könnte man auch, ich erinnere mich noch, beim ersten Mal war ich auch schon verwirrt, weil ich nicht direkt verstanden habe, dass Sue und Tommy das gut meinen, sondern auch dachte, dass die vielleicht auch zum Teil des bösen Plans gehören, aber die meinen das ja halt wirklich gut.
Ja, naja. Was sie auch auf Anhieb dann wieder sympathisch macht. Denn obwohl sie am Anfang auch jetzt nicht gerade, selbst Tommy auf seine Art und Weise, zumindest so wie er sich später auf dem Ball verhält, ist er eigentlich auch eine totale Sympathiebombe auf einmal.
Ja, generell, Tommy macht nichts super Schlimmes eigentlich im ganzen Film. Er ist aber so, wird einem aber so präsentiert wie der typische Quarterback,
Douchebag-Typ, der typische Footballspieler, was auch immer da aus dem Sportsteam. Ja, also du hast es schon gesagt, also währenddessen spinnen halt die Carrie's Erzfeinde Chris und Billy, gespielt von John Travolta, einen Racheplan, spinnen die sich aus und dazu schlachten sie ein Schwein, was so auch so da denkst du natürlich als Zuschauer erstmal, gut, ja, das ist immer die Frage. Klar, wenn sich heute jemand, wenn ich jetzt sage, guckt euch mal Carrie an, dann kennst du irgendwie diese Szene trotzdem schon und dann weißt du natürlich auch schon, was die jetzt mit diesem Schweineblut davor haben. Aber wenn du das jetzt wirklich mal neutral als vielleicht wirklich Erstsichtung betrachtest und ohne Vorwissen, dann denkst du schon, okay, wo soll das jetzt hinführen? Was haben die davor? Aber das, also was an dieser Stelle, was ich halt interessant finde, das werfe ich an dieser Stelle mal ein, ist, dass mir sehr heute, also nicht heute, sondern als ich den Film jetzt gesehen habe nochmal, ist mir total aufgefallen, was der für eine unglaublich gute Dynamik hat, der Film. Der hat eigentlich nie Leerlauf, also der ist wirklich pausenlos, obwohl der nicht pausenlos Action ist, ganz im Gegenteil. Aber ich finde, der hat einen super Flow. Und alles, was da gezeigt wird, alles, was De Palma oder vor allem der Editor ja scheinbar, auch Paul Hirsch, für wichtig hält und was dort gezeigt wird, das ist auch wirklich genauso. Also ich habe da nicht einen Moment oder eine Szene, wo ich sage, okay, darauf hätte man jetzt verzichten können, hier hätte man noch was trimmen können und so weiter. Und ich fand, der hat ein unglaublich gutes Pacing gehabt, irgendwie der Film, obwohl er ja eigentlich erst am Ende so richtig ausbricht in seine Horrorgefilde und vorher nur so dezente Andeutungen hat. Aber ich fand das unglaublich gut von der Dynamik her, vom Pacing her, also war ich richtig überrascht und das ist mir damals nämlich nicht so aufgefallen. Das ist mir jetzt erst richtig aufgefallen und da war ich ja richtig hin und weg. Also das ist echt klasse.
Ja, das stimmt. Der hat tatsächlich, also ich nehme jetzt diese Szene, wo sie da ihre Tuxedos anprobieren, raus. Die finde ich ein bisschen überflüssig, aber ansonsten, das Pacing ist wirklich top. Ja, auch halt wahrscheinlich auch dem geschuldet mit, dass es halt diese mehr oder weniger drei, ich sag jetzt nicht Handlungsstränge gibt, aber diese drei Aspekte, die wir immer sehen, also Carrie und die Mutter zu Hause, dann halt die beiden, die das schön, also dann Tommy und Sue, wie sie halt das sich überlegen, sie da quasi mehr zu integrieren und halt ja, Billy und Chris, die halt den bösen Plan schmieden, die auch so ein bisschen so als, ja, ich weiß nicht, es gab so ein paar Sachen, es gibt diese eine Szene, wo Chris und Billy halt recht lange Auto fahren. Und das soll, glaube ich, sehr, also so als Comic Relief so ein bisschen lustig auflockernd sein. Fand ich aber auch so, ja, also das fand ich noch so ein bisschen lame, in Anführungszeichen. Und auch, dass Billy dann immer ihr ins Gesicht schlägt, wenn sie sagt irgendwie Shit oder so, das ist so, und ja, bisschen nervig, die beiden, ne,
an der Stelle. Ich sag mal so, wenn man dem Film, das ist auch tatsächlich die Sache, wofür ich den Film letztendlich nachher meine finalen Bewertung was abgezogen habe, ist tatsächlich so dieser, ja, dieser Versuch von De Palma, da so einen gewissen Humor mit reinzubringen, was vielleicht in den 70ern oder zu dem Zeitpunkt vielleicht auch sein musste, aber irgendwie nicht so ganz funktioniert. Das ist gerade auch halt, eigentlich sind es immer just diese Momente, wo dieses komische Synthesizer 70er Jahre TKKG-Hörspiel-Thema kommt, was halt auch bei dieser Anzuganprobe von den Jungs ist. Das wirkt halt alles ein bisschen komisch, obwohl ich das gar nicht so unlustig fand, ehrlich gesagt, zumindest den blöden Dialog, den die da führen, weil es um die Smokings ging, weil der eine Typ dann, der sagt, ja, ich ziehe eigentlich sowas nicht gerne an, der hat halt dann auch wirklich einen witzigen Anzug an, muss man auch wirklich sagen.
Ja, das stimmt.
Aber das ist so, ja, da versucht der Film sich irgendwie kurzzeitig in eine Tonalität reinzupressen, die eigentlich nicht passt, die eigentlich nicht da so hingehört. Also da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Das ist auch das, was mir als einzige Sache eigentlich so am Film nicht gefallen hat. Aber was dann halt stattdessen auch passiert gleichzeitig, ist halt, dass Carrie auch immer selbstbewusster wird, ne? Und man merkt das auch, wie sie sich dann gegenüber ihrer Mutter dann verhält. So auch schon so ein bisschen so von wegen, nee, du hast mir das nicht zu sagen, so in dem Sinne. Und dass sie halt mit fortlaufendem Plot und auch immer mehr sie da also ein bisschen eingegliedert wird durch Sue und Tommy, das änderte dann den Charakter auch so. Und das ist so, ist eigentlich ganz gut gemacht. Also du hast Carrie, die ein bisschen selbstbewusster wird und dann durchaus auch schon merkt, dass sie ja durchaus vielleicht, ja, vielleicht ist sie gar nicht das hässliche Entlein unbedingt. Und dass Sue selbst dann zu diesem Zeitpunkt fast schon so ein bisschen unsere Hauptfigur wird. Und das finde ich interessant, weil du denkst dann zum Ende hin, für die Zuhörer, die jetzt den Film schon kennen, wissen ja, wie ich das jetzt meine, zum Ende hin versucht der Film dich ja in so einen Zwiespalt zu bringen, von wegen, das ist ja deine Antagonistin, deine Protagonistin, aber sie macht jetzt böse Sachen so am Ende. Und ich finde, das macht der Film relativ schlau, indem er Sue, die am Ende auch nochmal relevant wird, hier so dezent zur Hauptfigur macht, so ein bisschen. Also sie ist jetzt nicht der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte, das bleibt Carrie, aber sie versuchen Sue so in ein Licht zu rücken, dass wir gleichzeitig auch mit ihr sympathisieren können. Was uns am Ende das Ende halt nicht mehr so schwer fallen lässt. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das stimmt.
Weil du dann auf einmal noch einen Ankerpunkt in der Geschichte hast, der dir sympathisch ist. Und das macht der Film relativ unbewusst gut.
Ja, das stimmt. Ist mir tatsächlich auch nicht so aufgefallen, aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ja, muss ich dir recht geben. Und ja, interessant ist halt, also was auch der Film sehr gut macht, ist halt dann die Charakterentwicklung, die hast du eben schon angesprochen, von Carrie, wie sie dann halt, es gibt ja diese eine Szene, wo sie am Esstisch sind, auch sehr gruselig, dann mit dem Abendmahl im Hintergrund und ja, wo Carrie es dann halt wagt anzusprechen, dass Tommy sie zum Ball eingeladen hat und dass sie zugesagt hat und sie natürlich halt dann die Mutter komplett durchdreht und halt, also aber auch immer, da gibt's auch keine Grenze, das ist dann nicht irgendwie so, das ist dann, okay, straight hier, sie hat ihr das Getränk ins Gesicht geschüttet und es gibt nur eins, Keller beten, buff, um Vergebung bitten und nein, also so strikter geht es halt nicht. Und da, ja, merkt man halt, dass dann innerhalb dieses Dialoges oder dieser Szene dann halt Carrie immer selbstbewusster wird und dann am Ende halt ihr auch so zeigt, was sie kann mit ihren Kräften. Genau, und dadurch halt auch so ihre Macht unter Beweis stellt und sagt, und dadurch halt auch durch ihre Kräfte quasi den Weg findet, sich da quasi von ihrer Mutter so zu emanzipieren und zu sagen, so, no, fuck it, ich gehe, nichts, was du sagst, wird daran etwas ändern, Ich habe die trotzdem lieb, das finde ich immer ganz putzig, wenn die dann trotzdem noch so, also sie hat immer noch so durchaus dieses, sie möchte jetzt ihrer Mutter nicht heimzahlen dafür, dass sie, was sie ihr angetan hat oder dass sie halt sie so komisch erzogen hat, aber sie möchte sich jetzt auch nicht mehr von ihr rumkommandieren lassen und das finde ich auch eine sehr schöne Charakterentwicklung und wird einem auch sehr glaubwürdig und sehr schön da dann, ja, gezeigt.
Ja, sehe ich auch so. Ja, und die, es kommt dann zum Ball letztendlich, zu dem ganzen Segment, der dort spielt. Und es ist erstmal alles ganz gewöhnlich. Also dort wird gegessen, dort wird getanzt. Carrie ist überglücklich, dort zu sein. Das sieht man auch. Man sieht sie zum ersten Mal so richtig lachen und so mit so einem Lächeln. Sie ist zwar immer natürlich immer noch so leicht. Also sie hat jetzt noch nicht, sie ist selbstbewusster als zuvor, aber man kann sie natürlich noch längst nicht als extrovertiert oder selbstsicher bezeichnen, aber sie ist einfach, man merkt, dass sie so ein bisschen aus sich rauskommt, sie ist glücklich, einfach mal Teil der Gemeinschaft zu sein. Sie bekommt natürlich auch mit, dass dort Mitschüler und Mitschülerinnen, ich will jetzt nicht sagen, sie bewundern, aber auf jeden Fall überrascht sind, was sie da aus sich gemacht hat und dass sie dort ist. Und die tanzen dann, es kommt ja sogar zu einem Kuss auch noch. Und ich finde, was hier mir auch gefallen hat, ist absolut die Kameraarbeit dort, wie sie immer wieder um Tommy und Carrie herumschwenkt. Und also das war schon teilweise echt beeindruckend, muss ich sagen. Das hat mir richtig gut gefallen, wie das audiovisuell in Szene gesetzt wird. Aber dann kommt es eben zur Prom-Queen-Wahl oder beziehungsweise zum Ballkönig und Ballkönigin-Wahl. Und da kommt dann wieder der finstere Plan von Chris ans Tageslicht so ein bisschen, die dann gezielt die Prom-Queen-Wahl manipulieren, indem sie die Stimmzettel austauschen und dann letztendlich, und unabhängig davon, ob vielleicht Carrie und Tommy vielleicht auch ohnehin diese Wahl nicht gewonnen hätten, wer weiß das schon, aber sie tauschen dann die Stimmzettel aus, sodass definitiv Carrie und Tommy diese Wahl gewinnen. Und dann kommt auch wieder so ein fantastischer Moment, wie De Palma das löst, dass er, also dieses alles, was jetzt passiert, so in extremer Zeitlupe abläuft. Weiß ich, das ist ja so generell so ein Trademark von De Palma, was er in vielen Filmen gemacht hat, ab hier. Und das finde ich super, weil das so auch so, weil ja, es passiert ja viel immer auf dieser Party. Da sind ganz viele Leute, die bewegen sich, die tanzen, die jubeln und die reden und was auch immer. Und wenn du das so alles in Zeitlupe siehst, das sieht unglaublich gut aus. Und ich fand, das ist eine vortreffliche Entscheidung gewesen. Ich weiß auch, dass viele Leute sagen, ja, unnötig in die Länge gezogen, langweilig und so weiter. Aber ich fand es super, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, was mir ganz krass aufgefallen ist, was ich sehr, sehr beeindruckt oder sehr stark fand, war auch diese Kamerafahrt, was du eben schon angesprochen hast, wenn es dann darum geht, dass dann auf der Bühne quasi vorgelesen wird, dass jetzt Carrie und Tommy gewonnen haben, aufgrund der Manipulation, dann fährt die Kamera so ganz leicht erst so auf die Bühne zu und fährt dann so schräg hoch hinter diesen Eimer voller Schweineblut. Ja. Und man sieht dann gar nicht, was auf der Bühne passiert, man hört nur die Stimmen und die sagen dann so Carrie White und Tommy Ross und dann hast du aber trotzdem mit der Kamera den Blick auf diesen kompletten Ballsaal und dann fährt die halt von dort oben halt dann so Richtung Carrie und Tommy, die du halt am Anfang vielleicht gar nicht gesehen hast, da ganz klein. Ist auch sehr, sehr beeindruckende Kamerafahrt, sehr inszenatorisch sehr, sehr geil eingesetzt. Und ja, genau, dann beginnt dann diese Zeitlupenfahrt, die ich auch eigentlich sehr mag. Also die ist halt auch, ja, ikonisch, ne? So wie man halt dieses, ja, dieses Bild, wie das halt langsam auf sie runterfällt und dann vielmehr, wie lange langsam danach alles passiert und die Reaktion, ja.
Generell das ganze letzte Drittel des Films, also ab diesem, wo der Schulball beginnt, ist natürlich komplett ikonisch mittlerweile. Alles, was da passiert und das, was jetzt in der Folge nämlich passiert, nach diesen schönen Kamerafahrten sowieso, dann kommt es eben zu dieser Katastrophe, du siehst halt noch, wie Sue reinkommt und bemerkt, oder sie war ja schon ein bisschen länger drin und war da angelehnt und hat sich gefreut für Carrie und so weiter und sieht dann auf einmal, dass da so ein Seil oben und sieht, guckt, woran ist das denn befestigt und sieht diesen Eimer und so weiter und sie versucht dann auch die Katastrophe zu verhindern und will vorwarnen beziehungsweise irgendwie einschreiten und es läuft dann halt auch komplett in Zeitlupe ab und ist halt auch mega spannend gemacht dadurch irgendwie, weil du halt wirklich denkst so, okay, vielleicht kann sie noch irgendwas verhindern, was auch immer und so weiter und das ist echt gut gemacht, also finde ich super, aber dann ist halt die Lehrerin und dann sind nämlich wieder die beiden, die eigentlich beide gute Absichten haben, zu und die Lehrerin, die dann aber dafür im Zusammenwirken dafür sorgen, dass die Katastrophe letztendlich, also sie sind nicht schuld daran, dass sie ausbricht, aber sie verpassen dadurch die Möglichkeit, es zu verhindern. Und ja, dann ist es so, dass quasi jetzt habe ich ihren Namen vergessen,
Chris?
Chris und Billy quasi das Seil loslassen und der Eimer mit dem, wie wir jetzt dann auch schon vorher erfahren haben, das Schweineblut, was sie sich vorher quasi erbeutet haben, aus dem Eimer läuft, beziehungsweise der Eimer kippt um und geht runter Richtung Boden und das ganze Schweineblut verteilt sich über Carries Kopf und über Carries Körper und das ist dann der Blick, den sie dann drauf hat, wie sie halt Blut beschmiert und es tropft und läuft alles an ihrem Kleid herunter, an ihrem Kopf herunter, an ihren Haaren herunter und dieses Bild, das hat sich so eingebrannt in diese Horrorlandschaft, also in den Horrorfilm, wie sie dort mit offenem Mund rumsteht, gar nicht weiß, wie ihr geschieht und dann sofort dieses ihre Fantasie angeregt wird wieder und sie denkt, okay, das war doch alles hier so geplant, dass ich hier vorgeführt werde, dass ich hier gedemütigt werde und sie sieht dann ja auch Bilder, die gar nicht da sind, also die Leute lachen in dem Moment ja gar nicht über sie, außer vielleicht hier die von PJ Souls da gespielt wird und die Chris, andere Leute lachen da ja eigentlich gar nicht, und aber sie denken halt, alle lachen dort und alle waren von Anfang an gegen sie und alles war von Anfang an so geplant und deswegen setzen sich dann plötzlich ihre Kräfte frei, ihre telekinetischen, und was dann passiert ist, ist unglaublich gut gemacht einfach. Also es geht alles nuts sozusagen, sowohl was die audiovisuelle Gestaltung des Films angeht, als auch das, was dann passiert. Dort wird Feuer bricht aus, die Wasseranlage spielt komplett verrückt, alles gerät aus dem Ruder, auch der Strom dort fällt aus, sie legt den flach und dort kriegen Leute Stromschläge, Leute verbrennen, alles mögliche und sie werden dran gehindert, das Gebäude zu verlassen und wie De Palma das optisch umsetzt, ist fantastisch. Halt auch wieder mit ganz vielen Zeitlupen, aber auch diesen Splitscreen, 1976. Ich glaube, das habe ich danach erst wieder in den 80ern gesehen, dass jemand damit arbeitet. Das ist eigentlich weit seiner Zeit voraus gewesen, De Palma. Also, das ist großartig. Also, ich weiß nicht, als du den das erste Mal gesehen hast, gut, da weiß ich nicht, ob wir da jetzt schon über so eine Sache nachgedacht haben, aber nehmen wir jetzt, als du ihn jetzt nochmal angesehen hast, das ist doch großartig, was er da schon für Dinge benutzt, die eigentlich später erst gang und gäbe wurden, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall technisch unfassbar progressiv und genau das, was du gesagt hast, beeindruckend und auch ziemlich großartig gelöst. Also das ist wirklich einfach der komplette Ablauf, was danach passiert, sag ich mal so, bis sie dann das Gebäude verlässt, ist fabelhaft. Das ist definitiv für mich der Höhepunkt des Films. Ich habe noch gelesen, dass er wohl auch, also im Endeffekt, das, was dann im Splitscreen im Film gelandet ist, wo sehr viel weniger war, als was ursprünglich geplant war, aber er dann tatsächlich nur noch an den Stellen, wo man es sieht, das Gefühl hatte, dass das jetzt reinpasst. Aber ursprünglich war wohl das noch wesentlich ausufernder geplant, mit sehr, sehr viel mehr, sehr intensiver mit dem Splitscreen zu arbeiten. Du gesagt hast, progressiv ohne Ende.
Ich finde halt auch gut, und das ist wohl eines der Sachen, die im Buch anders sind, dass Carrie halt dort die ganze Stadt auseinander nimmt und hier natürlich als kleiner Horrorfilm mit wenig Budget, 1,8 Millionen Dollar, obwohl das immer noch das Sechsfache ist von dem, was Halloween zur Verfügung hatte, aber das sind hier aus Budgetgründen halt nur das Schulgebäude oder die Turnhalle dort, dieses Ballgebäude, was in Schutt und Asche gelegt wird, aber das hat vollkommen ausgereicht, um diese wie drastisch das ist, darzustellen. Also es war großartig gemacht und ich finde, es geht danach eben auch noch weiter, finde ich, weil Carrie verlässt dann das Gebäude und geht Richtung, also geht nach Hause und dann sind Chris und Billy da und verfolgen sie mit dem Auto und das ist auch so eine großartige Szene und sie wollen sie überfahren und Carrie setzt dann ihre telekinetischen Kräfte ein und lotst das Auto quasi in voller Geschwindigkeit an sich selbst vorbei und das überschlägt dann und es explodiert und es ist super gefilmt auch. Also ich finde es großartig, denn also
ja, ich finde, man sieht einmal, dass es angespeedet ist, das sieht halt heutzutage immer nicht mehr gut aus. Das altert halt immer schlecht, aber war halt damals, da kannst du ja nicht mit dem Auto auf das Mädchen fahren, ne? Deswegen ging es nicht anders, die sind wahrscheinlich wesentlich langsamer gefahren, aber ansonsten ja.
Ja, und dann kommt es, nachdem wir eigentlich schon dieses dachten, es wäre jetzt der Showdown, das Finale, geht es natürlich noch weiter. Carrie ist erstmal zu Hause und das Ganze beruhigt sich so ein bisschen. Sie badet ihren blutbemalten Körper sozusagen ab in der Badewanne und dann taucht ihre Mutter plötzlich wieder auf und sie versucht Carrie zu töten mit dem Messer und da läuft
aber erst entschuldigt sich halt die, also erst möchte quasi, also Carrie sucht dann quasi jetzt ihr Wohl wieder bei der Mutter und sagt, umarm mich, halt mich fest, die waren alle gemein, ja, alles eben, was du gesagt hast, stimmt. Obwohl das ja nicht gestimmt hat, was nur weil die Mutter es gesagt hat, hat sie das Gefühl gehabt, dass es stimmt.
Ja.
Ist ja auch so ein bisschen für die Moral des Films so ein Knackpunkt.
Ja. Und dann kommt es quasi wieder zum Kampf, da läuft diese super Musik dabei und dann gibt's halt dieses ikonische Bild am Ende, wie Carrie ihre Mutter quasi mit Messern festnagelt in dem Haus und das auch dann in Schutt und Asche quasi aufgeht und so weiter und das ist alles großartig gemacht, finde ich. Das ist die Frage, ist immer, die würde ich jetzt dir stellen, tatsächlich die Frage, wie findest du das immer, wenn so eine Geschichte so einen doppelten Showdown hatte. Du denkst, du hast gerade den Showdown gesehen und der Film ist zu Ende und dann kommt aber nochmal so ein Ding. Das ist eher so eine Sache, wo du denkst, hätte jetzt nicht sein müssen oder...
Na, man hat ja auch selber so ein bisschen, also beim zweiten Mal war es jetzt gar kein Problem, beim ersten Mal glaube ich schon, weil man hat ja selber auch so einen Rhythmus, wie man einen Film guckt und man verliert ja auch teilweise ein bisschen das Zeitgefühl. Der Film ist jetzt nicht übermäßig lang, deswegen ist es auch, also finde ich jetzt auch gar nicht dramatisch, ist nicht so Herr der Ringe mäßig, wann ist der Film denn endlich zu Ende, sondern hier ist es halt schon immer noch knackig, aber man hat ist da halt natürlich beim ersten Höhepunkt so dieses und jetzt gleich Credits, so nach dem Motto, und dann kommt halt noch eine ganze Ecke, aber ja, ich glaub, kann verstehen, wenn einem das so ein bisschen so im Rhythmus ein bisschen verwirrt. Wiederum mag ich es auch, wenn das mal anders gemacht wird oder wenn das halt so, ja, nicht genau dann zu Ende ist, wie man es erwartet, ein bisschen mit dem Zuschauer gespielt wird. Also ich finde das jetzt nicht schlimm in dem Fall.
Ja. Sue ist dann die einzig Überlebende, weil sie halt ja von der Lehrerin des Gebäudes verwiesen wurde und sie geht dann am Ende ans Grab von Carrie und Carries Hand kommt dann ja, Tanz der Teufel-artig plötzlich aus der Erde geschossen. Und das finde ich ist ein ganz interessanter Aspekt, weil er eben auch so ein bisschen und ja, auch wieder kann man sich streiten, ob subtil ist oder nicht subtil ist, aber so ein bisschen auch so ein Trauma, die Verarbeitung von einem Trauma wieder, dass eben sowas nicht so leicht zu überwinden ist und dass Carrie immer noch omnipräsent ist in der Stadt und auch für immer omnipräsent sein wird, ob sie nun tot ist oder lebendig und wird auch nie Sue so ganz verlassen können und deswegen ist das eigentlich ganz cool gelöst, dass am Ende, gut, das ist heute, wäre das Retorte, heute ist sowas in jedem zweiten Film, dass am Ende noch wieder ein Arm oder ein Kopf oder irgendwie sowas rauskommt, aber war halt damals noch nicht so und es ist eigentlich ganz clever gelöst. Das sind halt so Sachen, heute sagst du, ja, das habe ich doch alles schon 10.000 Mal gesehen, ja, aber das gab's da halt damals noch nicht, ne?
Ja, genau, das ist, muss man immer ein bisschen mit dem Auge der Zeit sehen. Ich finde das generell auch eine sehr schöne Szene, sie hat ja auch dieses, so eine Art, ja, kann man Brautkleid sagen? Ja. Ich weiß es gar nicht, aber halt so ein schönes weißes Kleid und ursprünglich war es ja auch mal der Gedanke, ob man die Amy Irving halt auch als Carrie castet und da finde ich sie, also da fand ich sie jetzt wirklich sehr, ja, ich sag mal, bezaubernd. Also da hatte ich das Gefühl, okay, die wird auf jeden Fall auch eine Protagonistin jetzt vielleicht in einem anderen Horrorfilm hergeben. Also
ja, zum Beispiel in Carrie 2 die Rache.
Ja, genau.
Eine Frage jetzt tatsächlich, also das jetzt finde ich, weil ich das bei Carrie, gerade wenn wir jetzt natürlich schon viele Jahrzehnte weiter sind, als 1976, generell Thema Rachefilm ist ja immer schwierig, auch gerade auch Deutschland, auch wenn Zensurbehörden haben ja auch immer grundsätzlich mal so ein Problem mit Selbstjustiz, mit Rachemotiven und sowas, hier bei Carrie jetzt in dem Fall nicht, aber gerade so in einem Zeitalter, Mobbing ist ja auch immer wieder, wir hatten jetzt ja auch gerade ein paar TV-Serien von Netflix, die sich damit beschäftigt haben, mit so einem Thema, aber so wie jetzt Carrie umgesetzt wurde letztendlich, dass sie sich dort rächt und ein Blutbad veranstaltet und du als Zuschauer ja auch, das ist ja deine Protagonistin, du hast Mitleid mit ihr, so wie sie behandelt wird die ganze Zeit und hast du aber am Ende Verständnis für ihre Reaktion am Ende, das ist ein ganz schwieriges Thema und auch so, dass es auch vorher noch nicht so gab, dass deine Protagonistin auf einmal böse wird, aber halt seit Columbine, seit dem Schulmassaker damals, wo ja auch die Leute sich damals von ihren Mitschülern gehänselt gefühlt haben und gemobbt gefühlt haben und dann aus Rache die Leute umgebracht haben dort, ist es halt schwierig, sowas umzusetzen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so, ja gut, es wurde ein Remake gemacht. Gut, also es ist eigentlich schon wieder ad acta gelegt, das, was ich sagen wollte, aber ich finde die Thematik nicht einfach. Ich finde vor allem gut, dass der Film natürlich diese Thematik hat. Also es ist eben nicht so, dass es so dass es einfach so ein Monster-Horror-Film ist und Carrie ist böse und so weiter, sondern der hat ja was dahinter, ne? Also der hat ja auch eine Charakterstudie, der hat Coming-of-Age-Themen drin und der nimmt sich ja auch ernst. Nehmen wir jetzt mal diese Tuxedo-Szene weg und diese Autofahrt weg, nimmt er sich ja auch total ernst, der Film. Und ich finde es gut, dass der Film damit umgeht mit diesem Thema, aber ich finde es halt seine Auflösung schwierig, wenn wir ihn jetzt in den modernen Zeitgeist hineinholen.
Ja, wobei ich muss sagen, wo ich mehr Verständnis für habe, ist halt dieses, ich habe das nicht so als Rache-Reaktion wahrgenommen, sondern als Verteidigungsreaktion, weil es war ja keine geplante Rache. Das war ja, man muss überlegen, quasi dieser Wechsel von, sie denkt jetzt, sie ist akzeptiert worden, hinzu, sie bringt alle um, das ist ja jetzt in Realzeit innerhalb von 5 Sekunden passiert, maximal. Also sie hat halt dieses Blut auf sich bekommen, dann hat sie halt durch die Indoktrinierung ihrer verrückten Mutter halt dann das Gefühl gehabt, alle lachen sie aus. Das war ja aber jetzt nicht von ihr bewusst, dass einfach so, wie sie jetzt quasi psychisch darauf reagiert hat. Und deswegen, ich glaube, das war einfach mehr so verstehe das eher als eine krasse Schockreaktion einfach darauf, wie sie einfach sowas wie, naja, wie wenn dich jetzt jemand angreift und du dich automatisch verteidigst. Und sie hat sich einfach
Panik
in dem...
Panik sozusagen, dass ja, sie weiß, einfach, was sie machen soll, gerade
genau,
weil sie
also,
unerfahren ist mit solchen Momenten.
Genau, maximal nicht schuldzurechnungsfähig, weil sie einfach so unter Druck gesetzt sich gefühlt hat. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie sich jetzt da quasi gesagt hat, so ihr seid alle, ich räche mich jetzt, sondern dass man es mehr so aus einer Verteidigungssituation entstanden ist. Wobei klar, später, ne, dann bei Chris und Billy, da siehst du dann, da gebe ich dir recht, da hast du schon eher das Gefühl, so jetzt, das hätte sie anders lösen können.
Ja, aber auch
und
schon vorher, zum Beispiel, als da die beiden älteren Leute da an diesem Mikrofon umherhantieren
ja.
und warnen wollen, da guckt sie auch gezielt hin und verteilt den
Sturm. Ja, das stimmt, also sie ist dann schon in so einer, sie ist schon in so einem Wahn, das stimmt.
Also den Rage-Mode hat sie definitiv angeworfen.
Ja, also
ob das der Revenge-Mode ist, weiß ich nicht, aber Rage auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall. Ist aber interessant. Kann man definitiv gut drüber diskutieren. Vielleicht haben ja auch die Zuhörer dazu noch eine sehr eine dezidierte Meinung zu. Wäre interessant. Könnt ihr uns gerne wissen lassen.
Findest du, dass der Film gealtert ist oder findest du den immer noch taufrisch, wenn du den jetzt siehst?
Ja, doch, du hast schon, also so, es gibt halt viele Punkte, wo du es halt einfach merkst. Natürlich einerseits daran, wie die Figuren aussehen. Ich finde Tommy, dass ich liebe sein Double Denim Look, wenn er dann Carrie das erste Mal fragt und einfach hat diese langen blonden Thomas Gottschalk-Haare und dann hat er diese geile hellblaue Jeansjacke und die farbgleiche hellblaue Jeanshose. Das sieht halt schon, dadurch siehst du es halt natürlich und aber ich glaube, darauf willst du nicht unbedingt hinaus. Nur von so ein paar Momenten, ne? Wie gesagt, wenn man halt sieht, dass das jetzt angespeedet ist, das Auto, das sieht halt so ein bisschen Benny Hill-mäßig kurz aus oder das nochmal, das der gleiche Effekt in dieser Tuxedo-Szene plus dann halt dieser lustige TKKG-Soundtrack, daran merkt man es, aber wenn man das so ein bisschen drumherum, also wenn man das rauslässt, dann funktioniert der Film unfassbar gut und ich finde, also der ist sehr gut gealtert, würde ich sagen. Ich habe einfach mal die Gegenfrage impliziert, deswegen, weil es mich auch interessiert, was du davon denkst.
Ich finde ihn tatsächlich gar nicht gealtert, also wenn man jetzt natürlich von gewissen Modeerscheinungen absieht, aber ich finde jetzt so rein, wie er inszeniert ist, finde ich den also wirklich in keiner Weise altbacken irgendwie, deswegen war ich ja jetzt so überrascht, weil mir kam er damals, als ich das erste Mal gesehen habe, etwas dröger vor, aber ist er eigentlich überhaupt nicht, deswegen war ich so halt so begeistert von dieser Dynamik und von dieser Geschwindigkeit, die der Film eigentlich hat. Und dass halt die Geschichte einfach so straightforward erzählt wird, dass es da nicht irgendwelche Nebenschauplätze gibt oder sowas, sondern es ist alles so für diese Grundhandlung wichtig, was dort gezeigt wird. Und dadurch ist es auch nie langweilig und da war ich eher positiv überrascht von. Und dass er halt auch so wirklich so viel erzählt, das ist ja auch wirklich so ein, ja, das ist natürlich immer schwierig heutzutage, wird man sagen, wie kann sich die Palma das herausnehmen, so einen Film über Frauen zu machen letztendlich, auch so gerade, wenn er so Themen wie Menstruation und sowas behandelt, aber letztendlich kannst du das ja auch aus Männersicht betrachten, dass eben Männer nicht alles über Frauen wissen und dass es da Sachen gibt, die wir einfach auch nicht nachvollziehen können und wo wir auch mal Verständnis für haben müssen und so weiter alles und dass er dann auch zeigt, was das in so eine Frau auch auslösen kann oder generell im Menschen, wenn man verletzt wird und was für eine zerstörerische psychische Natur da auch hintersteckt, was denn alles zerstören kann in deinem Leben oder andere Leben zerstören kann, fand ich großartig gemacht und schauspielerisch muss ich sagen, also ich meine, ich sag mal so, Sissy Spacek und Piper Laurie haben jetzt ihre Oscar-Nominierung nicht geschenkt bekommen. Ne? Also ich muss sagen, die beiden spielen überragend. Gerade für einen Horrorfilm ist das, muss ich sagen, also allerhöchste Güteklasse.
Ja, definitiv. Und auch ansonsten ist alles, sagen wir mal, grundsolide mindestens. Das ist jetzt nichts, wo man sagt so,
Nee, das ist tatsächlich gespielt. So, man könnte jetzt auch so eine Figuren wie Tommy oder sowas, könnte man jetzt auch so typisch, stereotypisch wie im Freitag der 13. oder sowas besetzen. Dann ist halt der Duschback, aber ich finde schon, dass selbst, ja, unsere beiden Schurkenfiguren, sag ich mal, in Anführungszeichen, Billy und Chris, die sind halt ein bisschen überzeichnet. Aber auch dort ist ja so ein gewisses, gut, bei Billy nicht, aber bei Chris, sie hat ja auch Momente und Szenen in dem Film, wo zumindest ein bisschen was rausgearbeitet ist, dass sie zum Beispiel da auch gegen die Lehrerin rebelliert, ne?
Ja, das stimmt.
Und dass sie das dann auch nicht mit sich machen lässt und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt einfach Grund auf böse ist. Du hast dann noch einen Moment und wie sie dann noch eine geknallt bekommt und so weiter. Das ist, hat ja, löst ja auch was in dir aus. Also so einfach macht sich der Film das nicht. Von daher kann ich da, also wie gesagt, da gibt es so viele tolle Sachen in dem Film. Ich würde den gerne mal noch einordnen, so im King-Ranking, was die Filmung angeht. Ich weiß ja, du bist ja auch ein großer Shining-Fan. Gib mal so grob eine Einordnung von Carrie. Würdest du eher sagen, so im oberen Drittel, im mittleren Drittel, im unteren Drittel?
Ich habe noch nicht alle King-Verfilmungen gesehen. Von denen, die ich gesehen habe, jetzt oberes Drittel auf jeden Fall. Das ist ein Film, den ich sehr mag. Und es gibt viele Filme, die ich okay finde, die ich gar nicht mag. Ich würde ihn jetzt für mich nicht an The Shining kratzen oder ein paar anderen, dem neuen S oder Stand By Me, sowas da, das, die hebe ich nochmal raus, aber. Und bei dir?
Ja, ich würde, gehe auch mit oberes Drittel, also ich, bei mir stehen jetzt, also ich würde auch sagen, Shining ist noch, obwohl ich schon lange nicht mehr gesehen, das ist ja einer deiner Lieblingsfilme, glaube ich, ist, müssen wir den auch irgendwann mal machen. Da zu Shining sage ich jetzt erstmal nichts, weil den habe ich auch wirklich schon 10 Jahre nicht mehr gesehen.
Wow.
Und da freue ich mich drauf, den nochmal zu sehen und dann gucke ich erstmal, ob der wirklich auch noch so gut bei mir funktioniert wie früher. Ich gehe aber davon aus. Obwohl 10 Jahre ist es nicht her, aber 5, 6 Jahre ist auf jeden Fall her. Ich fand auch Die Verurteilten ist auch ein super Film. Und Stand By Me sagst du auch schon, aber ich würde sagen, der ist so, der neue S ist natürlich auch schon verdammt gut, aber so in diesem Bereich dieser 4, 5 Filme, vielleicht Green Mile auch noch so ein bisschen, ist ja auch ein ziemlich guter Film. Ja, und der Nebel ist auch ziemlich gut.
Das ist das Problem, immer wenn man über King spricht, dann fängt man an und denkt so, aber es ist auch ganz oft so, ja, aber die Filme sind alle schlecht, außer. Schon.
Aber es gibt aber auch viel Mist, also das war mir
nicht. Ja, klar. Ne? Also es gibt auch einfach fucking viele King-Filme.
Es gibt halt auch Dreamcatcher, ne?
Ja.
Ja, da habe ich gestern noch überlegt, ob ich den noch mitbestelle bei diesem Dreamcatcher, weil ich dachte, eigentlich mit einfach mal Pascal ärgern, den müssen wir eigentlich auch mal machen. Ich verrate dir jetzt nicht, ob ich ihn mitbestellt habe oder nicht.
Okay.
Ja, also er ist auf jeden Fall, gehört er definitiv zu den besten Stephen King-Adaptionen dazu, ohne Wenn und Aber. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, obwohl es auch Leute gibt, die mit Carrie nicht so viel anfangen können. Aber ich muss sagen, also mir hat der Film sehr gut gefallen. Also ich finde auch so, dass er einfach sehr spannend ist, dass De Palma super funktioniert, weil halt diese Splitscreen-Sachen, Zeitlupen-Sachen, aber auch gleichzeitig diese klassischen Hollywood-Inhalte, die er so ein bisschen in der ersten Filmhälfte benutzt, um uns so ein bisschen auf sichere Pfade zu schicken. Das ist alles super gemacht, super Dynamik, super Pacing, hervorragende Schauspieler. Und ich fand auch irgendwie, dass das einfach auch perfekt funktioniert, dass er halt den wahren Horror wirklich erst so in den letzten 20 Minuten rauslässt, mal von den 1, 2, 3 telekinetischen Einsätzen zwischendurch, die ja wirklich nur auf Sekundenbasis funktionieren, funktioniert perfekt, den Horror erst am Ende so rauszulassen, weil einfach der vorherige Anteil schon spannend und interessant ist. Also ich gebe dem Film satte 4,5 von 5 Sternen. Ich mag den sehr gerne.
Ja, mir bleibt wenig übrig, dem noch hinzuzufügen. Also ich kann mich quasi fast nahtlos anschließen. Ich habe jetzt mich im Endeffekt für, also ich mag ihn sehr, das ist so ein bisschen, also deswegen, ich sag mal, auf Letterboxd drücke ich das Herz, aber ich habe ihm jetzt eine 4 von 5 Sternen gegeben, trotzdem, weil ich finde, er hat wenig Schwächen, aber verhältnismäßig, also ich finde ihn durchgehend gut bis sehr gut, aber er hat jetzt wenig Momente, wo ich sage, oh, das ist großartig oder das ist von diesem einen Höhepunkt, den ich erwähnt habe, abgesehen, ist mir das zu wenig, um den jetzt noch, also zu bewerten. Mein Gott, so sehr geht es darum auch nicht, aber deswegen nur mal begründet, warum das für mich ein ganz starker 4 von 5 ist, mit Tendenz nach oben.
Man hätte ja Carrie auch für sich alleine stehen lassen können, was man ja auch, auch 2 Jahrzehnte lang getan hat. Irgendjemand kam dann mal auf die glorreiche Idee, machen wir mal einen zweiten Teil daraus. Und der ist schwierig jetzt zu finden aktuell, der lief früher öfter mal im Fernsehen als so zu Teenie-Slasher-Welle, da gehört eigentlich auch perfekt rein, The Rage Carrie 2 aus dem Jahr 1999, da habe ich den mal aufgenommen gehabt und habe mir den auch ein paar Mal angeguckt, fand den damals, glaube ich, auch irre cool, da kannte ich aber das Original noch nicht und Ja, das ist schon eine Frechheit, wenn man sich, ich habe mir den Jahre später dann nochmal angeguckt, als ich dann ein bisschen größer war, und das ist halt wirklich ein gewöhnlicher Teenie-Slasher, der dann halt so ein bisschen hier Meta reinbringt, indem er Amy Irving wieder mit reinholt in den Film, und das ist halt ein Teenie-Slasher, der hat ein paar coole Kills, da wird zum Beispiel jemand mit CDs umgebracht, also sie werden dann, die Hauptfigur steuert dann telekinetisch irgendwelche CDs und die teilen dann so einen Körper durch, das fand ich ganz cool, also da gibt ein paar kreative Kills, aber es hat halt nichts mit Carrie zu tun und es versaut den dieses, ja gut, wenn man sich es nicht anguckt, versaut es dir das nicht. Aber es ist schon eine Frechheit, wie damit umgegangen wird, mit so einem Klassefilm wie Carrie. Und den kennst du wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, ich habe mal jetzt drüber gelesen, was darüber passiert. Der, ja, er findet dann auch so ein bisschen über irgendwelche Pseudo-Verwandtschaftsverhältnisse irgendwie. Genau. Es geht dann um ein neues Mädchen, das irgendwie mit Carrie verwandt ist. Ja. Und ja, okay.
Bullshit.
Ich meine, das ist ja eh nochmal so interessant. Also jetzt mal bei Carrie, ne? Das wird auch jetzt so eine richtige. So richtig erklärt, warum sie diese Kräfte hat, wird's ja auch nicht. Aber ich finde das okay.
Das finde ich immer gut. Ich will sowas nicht erklärt haben. Es ist gegeben, sowas. Das ist, also Michael Myers ist der Böse. Carrie hat diese Fähigkeiten, so eine Sachen.
Genau.
Die sollen mir nicht erklärt werden. Weil sie dann, wenn sie erklärbar sind, sind sie nicht mehr gruselig.
Naja, das stimmt.
Ne? Ja. Ja, dann gab's, 2002 gab's, das erste Remake. Aber damals als Fernsehfilm. Das ist richtig, ein richtig billiges Ding. Also das sieht auch wirklich schlimm aus. Habe ich mir mal ein paar Auszüge angeguckt, habe da kein Interesse dran, mir den ganz anzugucken, aber die Bewertungen und Kritiken sprechen da für sich. Aber wie sieht's denn mit Kimberly Pierce Remake aus dem Jahre 2013 aus? Hast du den gesehen?
Den habe ich gesehen, jetzt aber nicht nochmal nachgeholt. Erinnere mich aber, dass ich den auch danach, also den habe ich, ja, ich habe zuerst Carrie, den De Palma gesehen und dann den mit hier Chloe Grace Moretz, und ich fand den nicht schlecht, aber meine Erinnerungen sind so vage, also ein bisschen nebelig, aber ja, auf jeden Fall kein, also für ein Remake gar nicht so schlecht.
Ja, ich finde, er hat ein paar Momente, die er ganz gut macht, aber ich habe halt auch teilweise arge Probleme mit dem. Also ich finde zum Beispiel, dass Chloe Grace Moretz erstmal überhaupt nicht funktioniert in der Rolle als Carrie. Also sie ist für mich der schwächste Teil im ganzen Film. Also ich mag sie eigentlich als Schauspielerin und als Typ so. Finde ich, ist super sympathisch. Aber in der Rolle funktioniert das nicht. Erstmal hat sie nicht dieses, erstmal ist es komplett unglaubwürdig, weil sie, die Carrie wird ja auch so ein bisschen gehänselt, auch so ein bisschen wegen ihrer Optik und weil sie ja auch so aussieht, wie sie sich verhält und so weiter. Und das passt zu Chloe Grace Moretz überhaupt nicht, weil die halt eigentlich bildhübsch ist, wenn man so will. Wir kennen das alle aus unserer Erfahrung aus der Schule, so ist das leider. Solche Leute werden nicht geärgert und das nehme ich jetzt zurück. Das ist Quatsch. Also da will ich jetzt kein, das wäre jetzt eine Vorverurteilung. In der Regel werden solche Leute in der Schule nicht gemobbt oder geärgert. Da gibt es bestimmt Ausnahmen, da gibt es bestimmt auch Leute, die schlimme Erfahrungen gemacht haben. Also das nehme ich zurück. Aber
also klar, es ist einfach geschickter, jemanden zu casten, den man es halt, also wo man es halt sieht, weil warum muss ein Film sich die Mühe machen, jemand Hübsches zu casten und dich dann davon zu überzeugen, dass er trotzdem gemobbt wird? Ist ja Quatsch.
Ja. Und sie ist halt gnadenlos am Overacten die ganze Zeit, auch wie sie dann ihre telekinetischen Kräfte benutzt. Bei Carrie ist es so, die macht einen Blick. Und dann passiert es so in dem Sinne. Und sie musste halt Hokuspokus mit ihren Händen rumfuchteln und sowas. Ja. Und das fand ich alles so,
Avatar-esk.
Ja, also ich fand ihn jetzt auch nicht verkehrt. Also der gehört schon zu den nicht ganz so schlechten Remakes aus den letzten 10 Jahren. Aber überzeugt hat er mich jetzt auch nicht so ganz. Aber ich guck mir den auch die Tage nochmal an. Mal schauen. Ja, Carrie, großartiger Film. Großartige Podcast-Episode. Das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Haben wir beim nächsten Mal schon was? Was haben wir denn beim nächsten Mal? Wollen wir den?
Einen Gast.
Einen Gast, genau. Mehr verraten wir nicht. Wir haben einen Gast.
Genau.
Ist es ein Gast, den die Leute schon kennen?
Ich glaube ja.
Oh, jetzt muss ich gerade.
Okay, bist du jetzt ernsthaft verwirrt?
Jetzt hast du mich gerade verwirrt, ja. Weil
okay, doch. Naja, wollen wir das, lass uns doch diese Verwirrung, oder hattest du vor, das jetzt zu anzukündigen?
Willst du es jetzt revealen oder willst du es nicht revealen?
Du machst mich auch unsicher. Ich würde sagen, es gibt unter der Woche dann wieder einen Teaser, wie es immer einen Teaser gibt, und auf jeden Fall, ja, freut euch darauf, das wird bestimmt auch wieder eine sehr, sehr schöne Folge. Und ich, ja, bitte entschuldige die technischen
Schwierigkeiten. Wir planen das dann nochmal genau.
Genau. Und vielen Dank nochmal. Ich wollte mich auch nochmal bedanken für das wirklich sehr, sehr zahlreiche Feedback zur letzten Episode. Ich glaube, so viel haben wir bisher noch nie bekommen zu einer Folge. Zumindest hat sich so angefühlt für mich.
Ja.
Hab mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und wenn euch das, also gerne weiter so. freut mich.
Und auch schönes Dank für das Feedback auf unsere Umfragen bezüglich kommender mhm. Filme. Da wart ihr auch sehr fleißig und aktiv. Das werten wir alles noch aus. Und da wird sicherlich das eine oder andere Thema auch bei uns in diesem Jahr dann noch zu hören sein. So viel dazu. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Schaut euch Gruselfilme an. Genießt das sibirische Wetter, wie es die größte Tageszeit in Deutschland angekündigt hat. Und bis dahin auf Wiederhören bei Devils and Demons.
Tschüss.